Du liest mehrere Bücher gleichzeitig, hast du gesagt?
Meine Frau hat sich zwischendurch schon lustig gemacht, dass es, glaube ich, teilweise 18 Bücher gleichzeitig waren. Dann liegt eins im Büro, eins ist im Rucksack, das andere ist auf dem Nachttisch, das andere liegt im Wohnzimmer.
Ich kann das nicht. Ich hasse Dinge, die ich nicht abschließe.
Wie du schon sagst, irgendwie fehlt dir so ein bisschen die Lust und du hast keinen Bock, da weiterzumachen. Und darum habe ich dann irgendwann angefangen, mehrere Bücher zu lesen.
Und jetzt hast du selbst geschrieben.
Das ist schon ein ganz, ganz anderes Gefühl zu wissen, okay, das sind jetzt da irgendwie meine Worte und mein Inhalt. Und manchmal gab es so Momente, wo ich so dachte, oh, das ist ja geil, stimmt. Voll gut, dass ich das da reingeschrieben habe. Da habe ich jetzt gar nicht in dem Moment dran gedacht. Das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, den viele haben, so dass man mit Büchern viel Geld verdienen kann. Ich glaube, in Deutschland sind es nicht mal 5% von den Menschen, die schreiben, können irgendwie tatsächlich davon leben.
Also ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Und dann sagst du den Podcast, an den du eben gedacht hast. Und ich sage den Podcast, an den ich gedacht habe. 1, 2, 3. Tobi, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Was ist eigentlich mehr wert? Ein Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören?
Tja, gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es die Kombi aus beiden ist. Also ich habe für mich ja festgestellt, wenn ich in ein Thema eintauche, bin ich auch meistens nicht nur, dass ich nur ein Buch lese und dann ist das Thema erledigt, sondern ich lese mehr Bücher und idealerweise ziehe ich mir da dann immer noch ein paar Podcast-Folgen rein, weil oft ist es so, das Buch gibt einem gut die Theorie mit, aber der Podcast, gerade wenn es Interviews oder so sind, gibt einem einfach noch so Geschichten von Menschen, die dein Nachbar sein könnten, mit auf dem Weg, was bei der Sache die eigene Motivation in die Umsetzung zu kommen viel, viel besser funktioniert.
Ja, okay. Okay, also jetzt hätte ich da schon 3 Rückfragen zu, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir starten ganz obligatorisch mit dem Steckbrief. Dein Name?
Mein kompletter Name ist tatsächlich Tobias Paul Günther Mielbrand, aber die meisten sagen Tobi.
Dein Alter?
35.
Deine Heimat?
Schöneiche bei Berlin, aber eigentlich Berliner, damit es einfacher ist.
Deine Geschwister?
Gar keine.
Dein Vorbild?
Och, das ändert sich immer ständig bei mir. Ich glaube, ich habe gar nicht so dieses eine Vorbild. Ich glaube, ich will lieber selbst ein Vorbild für meine Kinder sein.
Wer war denn so das letzte, also wenn du sagst, es wechselt sich, habe ich schon häufig gehört, wer war denn so der Letzte, der dir einfällt?
Der Letzte, der mir einfällt. Oh, das ist schon echt länger her. Ich hatte Chris Liebing ewig so als Vorbild, weil ich war ja früher als DJ aktiv, viel auch in der Techno-Szene und er war so einer von denen, wo ich das Gefühl hatte, er macht das einfach, weil er Bock drauf hat. Der hat so Familie, so Drogen, Exzesse und so, ist vorbei die Phase, sondern er ist da relativ straight und das fand ich immer relativ bewundernswert, weil der so mit klarem Kopf und fokussiert in einer doch sehr wilden Branche, Nische unterwegs war. Aber aktuell in den letzten Jahren ändert sich das zu häufig und es gibt nicht so diese eine Person.
Dann gehen wir davon aus, dass die Drogenexzesse bei dir auch vorbei sind. Und
die gab es eigentlich auch nie. Ich war ewig im Berghain, ich war fast 2 Jahre lang jede Woche da und ich bin meistens mit Auto da gewesen.
Ich wollte ja auch nichts unterstellen.
Ja, alles gut.
Und stellen wir uns trotzdem vor, kommen wir von den einen Drogen zu den anderen. Du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was trinkst du abends?
Also am liebsten hätte ich dann eigentlich eine Club Mate, aber das Problem ist, in Hotelbars gibt's meistens nie Mate, weswegen es dann meistens irgendwie bei Cola Zero endet.
Okay, also alkoholfrei.
Ja.
Schon immer, schon seit kurzem, schon, also Prinzip, Strategie oder?
Also an sich seit 10 Jahren sehr wenig. Ich glaube so 2-3 Mal im Jahr. Und mehr ist es auch nicht. Also ich habe dann wirklich sowas, wenn ich auf ein Festival jetzt nächsten Monat fahre, da ist es dann relativ exzessiv, weil entweder ganz oder gar nicht. Aber ich bin dann auch so einer, der es überhaupt nicht vermisst und auch wenig Probleme damit hat, in einer Gesellschaft zu sein, wo alle um mich herum trinken. Außer das wird zu extrem, dann finde ich es einfach unangenehm und gehe. Aber ansonsten so seit 10 Jahren vermisse ich es eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht.
Stell dir vor, wir treffen uns an dieser Bar. Mhm. Und fangen an, uns zu unterhalten. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Dadurch, dass wir uns jetzt schon vorab so ein bisschen kennen, hätte ich wahrscheinlich genug Fragen. So als erstes würde ich dich wahrscheinlich fragen, so was ist so in den letzten Monaten oder seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, passiert. Ansonsten unterhalte ich mich immer echt gern mit Menschen, tatsächlich sogar was die so ein bisschen im Leben bewegt. Aktuell lese ich auch hier das Buch What's Your Dream von Simon Scripps so. Und das ist so eine Sache, die macht Spaß, so wenn man sich darüber unterhält. Gerade wenn man das Gefühl hat, der Mensch gegenüber hat wirklich irgendwie einen Traum oder ein Ziel im Leben und hat dadurch einfach irgendwas zu erzählen.
Was ist denn dein Traum?
Darüber denke ich sehr viel nach, seitdem ich das Buch gelesen habe. Also ursprünglich war es vor allem einen Job zu haben, der mir Spaß macht. Also dass ich irgendwie einen Grund habe, jeden Morgen aufzustehen und weiß, warum ich aufstehe. Es gab Zeiten, da war das überhaupt nicht so. Und mittlerweile, ich wurde letztens mal gefragt, was Erfolg für mich bedeutet. Und da habe ich die Antwort gegeben, das wäre ein Zustand, wo es mir an nichts fehlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Traum. Ich brauche, glaube ich, gar nicht so das große Ganze, sondern wir bauen gerade ein Haus. Ich habe zwei Kinder. Wenn ich einfach weiß, okay, wir können 2-3 Mal im Urlaub fahren, das Haus bezahlen, den Kindern geht's gut, mir geht's gut. Ich glaube, so viel mehr braucht es denn gar nicht. Also ich würde auch fast sagen, dass dieser Schritt zu meinem Traum gar nicht mehr so weit weg ist. Und während ich angefangen habe, glaube ich ja eigentlich meinen Job zu verlassen, aus monetären Gründen, weil ich mir früher vorstellen könnte, oh ja, die fette Kohle und so wäre cool, merke ich in den letzten Jahren, dass dieses Thema Geld eher unwichtiger wird und ich eher so das Gefühl habe, okay, mit dem Wissen, was ich habe und den Kontakten kann man auch irgendwie Menschen, die nicht auf den Trichter kommen, irgendwie was zurückgeben und es macht irgendwie deutlich mehr Spaß, anderen Menschen zu helfen, als immer nur aufs Monetäre abzuzielen. Also ich glaube schon, dass es mir an selbst nichts fehlt und irgendwie der Gesellschaft was Positives zurückgeben kann, ist mein Traum.
Okay. Wenn du sagst, das ist so, also dieses Soll-Bild ist, mir, uns fehlt nichts und ne, finanziell passt es, Urlaub passt, Arbeit passt, Sinn passt. Hast du dann nicht so ein bisschen Angst, dass, wenn der Moment gekommen ist, es dann doch wieder was anderes gibt? Also wir sind ja irgendwie Mensch, ne?
Ich glaube schon, dass es da was gibt. Also spannenderweise war ja dein Podcast der ausschlaggebende Grund, dass ich mit die beiden Folgen mit Tobias Joost, wo ich das erste Mal über dieses Thema Scanner-Persönlichkeit gestolpert bin. Und ich bin so ein Typ, der irgendwie ständig irgendwas cool findet. Immer anfängt, auch relativ schnell gut darin ist, aber nie perfekt. Also ich würde auch sagen, ich kann nichts perfekt. Ich kann aber dafür sehr, sehr viel gut. Also ich bin sehr, sehr schnell für Dinge zu begeistern. Merk aber auch, wenn ich erstmal irgendwo in der Nische oder Branche bin, bei mir ist es jetzt ja vor allem die Buch- und Verlagsbranche, wo ich sehr viel unterwegs bin, da gibt es ja einfach so viel an allen Ecken, was ich machen kann und wo ich mich austesten kann. Und das lässt sich ja mit dem, was ich gesagt habe, vereinbaren. Natürlich kann es sein, dass es in 10 Jahren komplett anders sein kann und sein wird wahrscheinlich auch. Vor 10 Jahren hatte ich mir auch nicht vorstellen können, dass das Leben jetzt so ist, wie es ist.
Inwiefern strugglest du damit, dass oder haderst du auf Deutsch damit, dass du für vieles schnell zu begeistern bist?
Ich glaube, mittlerweile hadere ich nicht mehr damit, sondern finde es eher gut, weil ich auch einfach weiß, es gibt Menschen da draußen, die genauso sind und es hilft mir oft auch irgendwie in die Gänge zu kommen. Also ich bin dann einer von den Menschen, der nicht lange überlegt, ob das jetzt eine sinnvolle Idee ist oder nicht. Ich habe mir auch vor allem in den letzten Jahren angewöhnt, gar nicht so viel nachzudenken, sondern viel nach dem Bauch zu entscheiden. Und oft macht es auch Sinn oder fühlt sich gut an. Also ich glaube, ich habe früher mehr damit gestruggelt, weil ich nicht verstanden habe, warum andere Menschen das nicht nachvollziehen können, wenn ich immer für so viele Dinge zu begeistern bin und andere mir sagen, ja, nee, lass gut sein und so. Und da damals auch mit der Podcast-Folge und ich hatte dann auch dieses Buch gelesen, du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast und jetzt auch durch Social Media, durch meine Reichweite, kriege ich mit, es gibt einfach super viele andere, die genauso drauf sind und das irgendwie nachvollziehen können und wenn ich mich mit solchen Menschen umgebe und mich mit denen unterhalte, ist das eher sowas, was bereichernd ist und nichts, was mich ins Hadern oder Strugglen bringt.
Wie soll ich das fragen? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Reise gewesen ist, in sich selbst hinein zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, so bin ich und nicht, jetzt hast du schon wieder den Fokus verloren. Und so ein bisschen kenne ich das. Also ich bin auch begeisterungsfähig, ja? Und ich hadere extrem damit, wenn ich meinen Fokus verliere. So, ich glaube nicht, dass es solche Ausmaße hat wie bei dir, glaube ich nicht. Aber es gibt, ach so, bei uns im Business und so, das ist so ein ständiges Thema, dass wir und auch ich ständig sagen, ey, jetzt lass uns doch mal fokussieren. Ja, weil man hört ja ständig, du musst eine Sache richtig gut machen, du musst eine Sache exzellent machen und dann kannst du das nächste und so weiter und so fort. Und also bei mir ist das ein Thema, ich hadere damit. Mit dieser Begeisterungsfähigkeit, die ja an sich was super Positives ist, ne? Wenn man schnell angezündet werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man schnell auch andere anzünden kann. Und ich habe aber schon manchmal so die Erfahrung gemacht, wo ich mir so dachte, ich will so gar nicht sein. Ich will einfach nur diese eine Sache machen und sehe das manchmal so bei anderen Leuten, wenn die irgendwas machen, denke ich mir so, ah, ist das toll, der macht diese eine Sache und die macht er richtig gut. Ich habe aber auch schon mittlerweile die Erfahrung gemacht, wenn ich mich dann mit dieser Person unterhalte, sagt die, wie, du denkst, ich mache nur die eine Sache. Ich mache dies und ich mache das und ich habe genau dasselbe Problem. Also irgendwie bei mir ist das definitiv ein Thema, aber bei dir klingt das so ein bisschen danach so, ja, du hast damit so deinen Frieden geschlossen.
Ich würde sagen, ja, ich glaube, im Business-Kontext mag es immer noch ein bisschen was anderes sein. Da ist der große Vorteil, ich arbeite mittlerweile nicht allein. Also wo ich komplett alleine noch unterwegs war, ist es mir schwerer gefallen. Aber dadurch, dass ich mit Alex und Ulf zwei Leute an meiner Seite habe, die mir so ein bisschen die Leitplanken geben, wenn ich dann wieder, ich glaube, ich komme fast jeden Tag mit irgendeiner Idee um die Ecke, dann kommen die halt an, ja, nee, du, lass uns jetzt erstmal das und das machen oder das ist eine dumme Idee, das ist albern oder so. Und das hilft mir dann, weil ich vertraue denen und wir arbeiten ja nun mal zusammen und machen da ein Ding. Wenn dann einfach jemand sagt so, du, schön und gut, aber nein, dann ist es für mich auch okay. Wichtig ist mir, glaube ich, immer nur, dass diese Idee irgendwie ausgesprochen werden muss. Weil ab und zu ist dann eine von 100 Ideen vielleicht die Idee, wo dann die anderen beiden sagen, ja, stimmt, hast du recht. Und im privaten Kontext ist es dann ähnlich. Also vor allem mit meiner Frau spreche ich da viel drüber. Mit meinen Eltern habe ich immer so das Gefühl, die verstehen bis heute noch nicht so richtig, welche Wendung mein Leben da irgendwie genommen hat. Aber auch da kriege ich dann mit, weil ich eben... Ja, zum Beispiel beim Sport ist es so, ich hatte vor 2 Jahren irgendwie Bouldern entdeckt und 3 Tage später war ich dann in einem Laden, habe mir eigene Schuhe und Ausrüstung und so gekauft, habe das 3 Monate durchgezogen und ich glaube jetzt seit 1,5 Jahren liegen diese Schuhe ungenutzt im Schrank, weil ich dann wieder irgendwas anderes entdeckt habe. Und das ist dann auch manchmal so ein bisschen die Krux, mich da selbst zu bremsen. Aber es kommt halt auch immer drauf an, welche Ausmaße das annimmt. So, ich meine, wenn man Schuhe kauft für 100 Euro und das 3 Monate nutzt und dann nicht, sage ich halt auch immer, okay, damit tue ich jetzt niemanden weh, das nimmt nicht super viel Platz ein. Aber alleine dieses in die Kommunikation gehen, einfach mit anderen und sich irgendwie oder mir Feedback einzuholen, hilft mir das eine Menge. Und das hatte ich früher, glaube ich, nicht, weil ich auch Angst hatte, irgendwie bewertet zu werden, von wegen, na, mach doch erstmal die eine Sache ordentlich und richtig, bevor du hier schon wieder mit weiteren Sachen um die Ecke kommst. Aber ich glaube, an Selbstbewusstsein hat es mir noch nie so richtig gefehlt, aber ich glaube, dahingehend bin ich auch irgendwie noch mal ein bisschen mehr mit mir selbst ins Reine gekommen und habe da wenig Angst, von außen bewertet zu werden, was meine Ideen angeht. Ja.
Also da sind jetzt schon ganz viele unterschiedliche Themen drin. Du hast schönerweise auch hier den Podcast angesprochen, der etwas bewirkt hat bei dir. Du hast ein Business angesprochen, du hast eine gewisse Wendung in deinem Leben angesprochen. Wir werden über alles sprechen. Mhm. Fangen aber am besten da an, wo du, so würde ich zumindest sagen, die größte, die stärkste, die ausgeprägteste Faszination für hast. Und das sind Bücher. Ja, hat man das, glaube ich, schon relativ schnell gemerkt. Du liest mehrere Bücher gleichzeitig, hast du gesagt. Das finde ich immer total faszinierend, weil wenn ich mehrere Bücher gleichzeitig lesen würde, ich hätte ein schlechtes Gewissen. Ich kann das nicht, weil ich hasse Dinge, die ich nicht abschließe. Dann fühle ich mich, auch wenn das vielleicht ein zu großes Wort an der Stelle ist, ich fühle mich dann so unfertig, unvollkommen ist falsch, aber du weißt, was ich meine. Das ist so, nicht abgeschlossen, nicht durchgezogen. So, und das ist, da kommt so der Sportler in mir durch, von früher, wenn du was machst, ziehst es durch, auch wenn es weh tut. Ne? Und auch wenn es natürlich schon viele Dinge gibt, die ich in meinem Leben nicht durchgezogen habe. Und Buch lesen, ich habe zum Beispiel hier dieses Longevity-Buch von Peter Attia angefangen zu lesen. Ja, genau. Ne? Was ich nicht so eine leichte Kost finde. Ich bin nicht Mediziner. Ja, für mich sind viele, und ich habe es mir deswegen extra sogar auf Deutsch geholt. Normalerweise würde ich sowas dann auf Englisch lesen, habe ich mir schon gedacht, verstehe ich gar nichts mehr. Und schon auf Deutsch ist es so, boah, das ist richtig, das ist richtig Arbeit. Ne? Und ich komme damit nicht so richtig voran gerade, auch tausend andere Sachen sind halt irgendwie natürlich auch da. Und allein das macht mich so ein bisschen, das setzt mich so ein bisschen unter Druck. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange jetzt ein anderes Buch an, lustigerweise liegt hier ein anderes Buch, was ich im Urlaub lesen will. Ich kann das nicht. Ich finde es total faszinierend, wenn Leute das können. Und würde da gerne mal einsteigen. Also wie ist deine, gibt es da eine gewisse Technik dahinter oder ist das wirklich einfach Freestyle, wie es dir passt?
Also mittlerweile würde ich sagen, ist es Freestyle. Irgendwann war es aber mal so eine Art Technik, weil man müsste da, oder ich hole da mal kurz ein bisschen mehr aus. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, 30 Jahre lang fast gar nicht gelesen. Also ich habe eigentlich mit Lesen erst so richtig mit 29, 30 irgendwie angefangen, weil ich kannte Lesen unter dem Aspekt, dass es etwas aus der Schule ist, was ich tun muss. Und der Inhalt hat mir überhaupt nicht gefallen. Da gab es dann sowas wie Kafka oder Brecht und eben diese ganzen Klassiker. Und wenn man da irgendwie so 13, 14, 15 ist, so findet man alles cool, nur eben das nicht. Und ich glaube, das ist auch das Problem in unserer Gesellschaft, dass viele das genauso abgespeichert haben wie ich. Lesen ist etwas, was man machen muss und einen überhaupt keine Freude bereitet. So dieses, dass man sich doch mal irgendwie außerhalb der Schule ein Buch nimmt und was liest, ist eher die Seltenheit oder bei wenigen Titeln. Und das ist dann auch sowas, wo es eben länger dauert. Teilweise schaffe ich ja ein Buch an 1 bis 2 Tagen zu lesen. Davon war ich ja früher ganz weit weg. Und wie du schon sagst, wenn du gerade Outlive liest, so irgendwie fehlt dir so ein bisschen die Lust und du hast keinen Bock, da weiterzumachen, dann sprechen ja viele auch immer so von dieser Leseflaute. Und dann liest du vielleicht 3 Monate gar nicht, weil du erstmal andere Sachen priorisierst. Und für dich einfach lesen dann in dem Kontext was ist, okay, du musst jetzt halt dieses eine Buch lesen, was aber überhaupt gerade irgendwie nicht cool ist. Und darum habe ich dann irgendwann angefangen, mehrere Bücher zu lesen. Einerseits kommt wahrscheinlich da wieder ins Spiel, dass ich für viele Dinge zu begeistern bin und dann einfach cool finde, 5 Themen gleichzeitig zu beackern. Aber es gibt einfach so Bücher, die finde ich super spannend, was zum Beispiel ein typisches Buch war, was ich super cool finde, aber einer der schwersten Bücher sind, die ich gelesen habe, sind die von Nassim Taleb, also The Black Swan und Antifragilität und so. Und das sind so Bücher, da brauche ich fast irgendwie eine Stunde für 20 Seiten und ich lese, glaube ich, mittlerweile relativ flott. Und hätte ich mich durch dieses Buch durchgequält, hätte ich, glaube ich, danach erstmal keine Lust zu lesen gehabt. Aber wenn ich sage, okay, ich lese irgendwie aus dem Buch 10 Seiten morgens und abends lese ich dann irgendein anderes Buch, was mir Freude bereitet, dann bin ich ja trotzdem in diesem Strudel drin, dass mir Lesen trotzdem irgendwie was bringt. Also einerseits weiß ich habe was, was mich begeistert und was leicht von der Hand geht. Und andererseits gibt's da dieses Buch, was sich schwer zu lesen lässt, aber ich komme da voran. Teilweise hat es bei mir schon so Ausmaße angenommen, meine Frau hat sich zwischendurch schon lustig gemacht, dass es, glaube ich, teilweise 18 Bücher gleichzeitig waren, die dann da manchmal irgendwo rumliegen, weil ich dann manchmal auch so bin, dann liegt eins im Büro, eins ist im Rucksack, das andere ist auf dem Nachttisch, das andere liegt im Wohnzimmer, dass ich da eben nicht immer nur dieses eine Buch mit rumschleppe, sondern es liegt dann da einfach irgendwo. Und das hilft mir tatsächlich dabei, einfach auch dran zu bleiben oder dabei zu bleiben. Also ich selbst muss mich gar nicht mehr motivieren, aber dann kommt es dann auch so dazu, dass wenn ich ein Interview habe, weil ich ja auch einen Podcast habe, wo du ja auch schon zu Gast warst, wenn ich mich dann vorbereiten will auf einen Gast, dann will ich ja auch das Buch gelesen haben. Und wenn es manchmal kurzfristig ist, dann könnte ich ja jetzt nicht auf ein Buch, wo ich weiß, da sind noch 500 Seiten zu lesen und ich komme nicht vorwärts, erst mich da zwingen, das durchzulesen und das nächste zu geben. Also das kam, glaube ich, auch damals vor allem durch diese Podcast-Thematik, dass ich da dann einfach variabler und flexibler werden musste. Aber ich empfehle auch immer Leuten so, nimm dir ruhig mal so 2, 3 Bücher. Du kannst ja da auch so ein bisschen variieren. So Outlive ist halt ein super sperriges Sachbuch. Und wenn du Bock hast auf was Leichtes, liest halt abends irgendwie was Belletristisches vorm Einschlafen. Und dann hast du irgendwie noch ein Buch mit bei, was irgendwie in deine Jackentasche oder Hosentasche passt, wenn du irgendwie mit Bahn unterwegs bist, was du immer mitnehmen kannst. Und dann liest du halt 3 Bücher parallel, ohne zu schnell durcheinander zu kommen. Ja.
Und deswegen habe ich dich ganz am Anfang nach dem Podcast gefragt, weil ich habe natürlich eine smarte Vermeidungstechnik entwickelt, wie ich kein schlechtes Gewissen haben kann, weil ich unheimlich viel Podcasts höre. Also ich konsumiere, YouTube Premium ist für mich der absolute Game Changer gewesen, dass du YouTube Longform, irgendein Podcast, irgendein YouTube-Video dir angucken kannst und kannst halt die App zumachen. Ne? Das ist ja eine der wichtigsten Funktionen bei YouTube Premium. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, das ist ein Game Changer. Weil dann kann man es nutzen wie Apple Podcasts, wie Spotify. Und ich höre, und manchmal habe ich, ich merke, es ist mit dem schlechten Gewissen, ist irgendwie ein Muster bei mir. Manchmal denke ich mir schon so, es ist zu krass. Also ich fahre irgendwo hin, ich höre was. Ich gehe durchs Haus, hol was aus dem Keller, ich setze das YouTube-Video fort, was ich angefangen habe zu hören. Und so höre ich manchmal auch so lange Podcasts in 5000 Etappen und konsumiere aber ständig Inhalt. Und deswegen habe ich dich ganz bewusst danach gefragt, was ist jetzt, weil und ich denke mir manchmal so, ich wollte eigentlich mehr lesen dieses Jahr. Aber es ist definitiv nicht so, dass ich keine Inhalte konsumiere. Es hat sich einfach nur herauskristallisiert, dass dieses passive Konsumieren für mich viel besser passt, aufgrund der zeitlichen Verfügbarkeit als das Lesen.
Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, was du für ein Typ bist. Bei mir ist zum Beispiel das Problem, ich höre gerne Hörbücher, aber ich merke mir nichts, weil ich habe so ein krass fotografisches Gedächtnis. Wenn ich ein Buch lese, weiß ich, dass es irgendwo in der Mitte, oben rechts. Und dann weiß ich auch, wenn ich nachschlagen will oder die Information für mich abrufe, dass es da ist. Das geht schon so los, dass ich zum Beispiel auch ein Problem mit einem E-Book habe, weil ich einfach nicht weiß, ist es jetzt irgendwie vorne, Mitte, hinten. Da weiß ich irgendwie nur, ist es oben, unten, mittig. Und wenn du da ein Lesezeichen machst und dann die Seitenanzahl liest, das kriege ich nicht hin. Daher ist das bei mir auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum Bücher bei mir enorm gut funktionieren und warum Podcasts das eher unterstützen oder Hörbücher. Und ich das dann auch so ein bisschen von der Thematik differenziere. Ich höre, glaube ich, zu 90% nur so Interview- und Laber-Podcasts und gar nicht jetzt so Solo-Formate, wo mir was mitgegeben wird. Und ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das gut funktioniert. Wenn du für dich feststellst, du hörst dir die Sachen an und du kommst trotzdem damit gut klar und kannst die Informationen abrufen, dann würde ich fast sagen, ist es für dich das perfekte Medium. Dann solltest du dir eher mal Gedanken drüber machen, ob du nicht mehr liest, sondern eher zwischendurch ein Hörbuch mit einbaust. Weil heutzutage haben wir ja alle Möglichkeiten, wie wir das nutzen können. Und es gibt ja auch fancy Funktionen, wenn du zum Beispiel bei Audible das Hörbuch hast und gleichzeitig das Kindle E-Book, dann könntest du ja auch das Hörbuch hören und wenn du dann deinen E-Reader abends nimmst, so ist es synchronisiert, dass du an der Stelle einfach weiter liest, wo du aufgehört hast zu hören. Also ist natürlich auch immer so eine finanzielle Frage, will man jetzt das Geld ausgeben fürs Hörbuch und fürs E-Book, wenn eigentlich die eine Sache reicht, aber das ist so eine Sache, die ich für mich einfach erkannt habe, dass ich die Infos aufgrund des fotografischen Gedächtnisses das viel, viel besser abrufen kann.
Ich weiß aber genau, was du meinst. Also Bücher, die fachlicher werden, die mir besonders wichtig sind, die muss ich lesen.
Ja.
Also genau aus dem Grund. Weil ich nehme es anders auf. Ich speichere es anders ab. Ich habe einen anderen Bezug. Ich mache mir Notizen dann dabei. Ich skribbel irgendwie ins Buch rein. Und das ist didaktisch ist natürlich ein ganz anderer Lerneffekt als ich fahre gerade über eine Kreuzung und schalte mal gerade 10 Sekunden meine Aufmerksamkeit ab, weil ich muss über eine Kreuzung fahren. Und ja, das stimmt. Das stimmt. Also das kenne ich auch. Ja. Jetzt du hast es schon angesprochen, du hast einen eigenen Podcast, wo wir uns auch schon mal unterhalten haben, im Zuge, ich glaube, meines letzten Buches, der Sachmal-Podcast. Ich habe hier was rausgesucht. Ich glaube, das ist dein Podcast-Beschreibungstext. Was steckt hinter einem Buch? Wer ist der Mensch, der dieses geschrieben hat? Im Sachmal-Podcast gehe ich diesen Fragen in ungezwungenen Gesprächen nach. Du erlebst echte Begegnungen mit Autoren, die von ihren Büchern und ihrem Leben erzählen. Mittlerweile Folge 120.
Ich glaube, wir sind jetzt schon so bei 140 irgendwie so. Oh, also am 10. Okay. September kommt die 150. Folge raus.
Ah, okay, dann machst du große Schritte. Gibt es so eine Lieblingsfrage, die du stellst im Podcast?
Eine Lieblingsfrage ist natürlich immer, was ist ein Buch, was man deiner Meinung nach unbedingt gelesen haben sollte? Das ist auch die, glaube ich, von Anfang an Bestand hat. Und dann gibt es eigentlich viele Fragen, die immer so aus dem Kontext heraus entstehen. Es gab auch schon Fragen, die fand ich früher super wertvoll, wo ich aber jetzt merke, nachdem ich öfter diese Antworten bekommen habe, ist es die Frage nicht mehr. Es war zum Beispiel ganz lange immer eine Frage von mir, was ist so deine Lieblingsfrage, die du Menschen stellst, die du noch nicht kennst? Da kamen halt einfach so coole Fragen, aber nach über 100 Folgen haben sich dann manche Fragen einfach oft wiederholt und dann kam dann wenig Neues heraus. Und was ich, glaube ich, mitbekommen habe, an sich wird bei dem Podcast auch zur 150. Folge alles so ein bisschen neu strukturiert, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich hätte die Fragen, die ich am Ende gestellt habe, am Anfang stellen müssen, weil dann auf einmal neue Felder aufgemacht wurden, die gar nicht klar waren wegen des Gesprächs. Und es ist vielleicht dann, kennst du das auch, man nimmt irgendwie so eine Stunde, anderthalb Stunden auf und danach verquatscht man sich einfach noch zwei Stunden, weil man irgendwie so einen Aufhänger hat, die so am Ende dann noch rauskam oder im Laufe des Gesprächs, wo man vielleicht die Zuhörenden nicht ganz so mit nerven wollte oder ja, so ein bisschen Nerd-Talk das auch wurde. Das ist dann schon manchmal interessant, welche Entwicklungen das so nimmt. Und es gibt auch einige Gäste, mit denen ich bis heute immer noch guten Kontakt habe und auch persönlich treffe und so. Was ich manchmal aus irgendeiner Kleinigkeit, in irgendeiner Winzigkeit als Antwort irgendwie herauskristallisiert hat.
Ja, dann ist jetzt die nächste Frage naheliegend. Was ist denn das Buch, das wir unbedingt gelesen haben müssen?
Also tatsächlich, ich glaube, das Buch, was am meisten genannt wurde, war jetzt von Eckhart Tolle. Aber das ist ein Buch, das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal versucht zu lesen und ich komme überhaupt nicht ran. Und
ach was, erzähl, das finde ich spannend. Warum nicht?
Mir ist es zu viel Geschwafel. Das ist so, der wiederholt sich immer wieder und sagt, ja, wir müssen hier und jetzt sein. Und ich denke mir so, ja, ist mir klar. So, brauchst du mir nicht hier dauernd erzählen. Und ich weiß nicht, das ist mir zu spirituell, glaube ich. Und
du bist noch nicht bereit.
Ja, das steht da auch drin und auch, wo ich vor kurzem habe ich das Video hochgeladen und habe gesagt, so, ich finde Eckhart Tolle einfach immer noch nicht gut oder ich habe, glaube ich, sogar relativ drastisch ausgedrückt, dass ich es scheiße finde und dann waren dann auch so Kommentare, ja, dann bist du einfach nur noch nicht bereit für dieses Buch so und vielleicht kommt irgendwann noch der Punkt. Das ist ein Buch, was sehr, sehr oft genannt wurde und ich glaube, wenn ich so eine Top 3 machen müsste, war Platz 2 The War of Art von Stephen Pressfield. Wenn du es noch nicht kennst, solltest du es lesen, es lohnt sich. Das ist so vor allem für Kunstschaffende und Kreative, würde ich sagen, wo er so ein bisschen drauf eingeht, immer so die Struggles, die man hat und wie man damit umgeht, auch was so Imposter-Syndrom und so umgeht, ist auch relativ schnell gelesen.
Growth of Art, sagst du?
The War of Art, genau. Stephen Pressfield. The War of Art.
Der
Krieg der Kunst quasi. Ah. Oder irgendwie. Ich weiß nicht.
Er ist andere Dinge verstanden.
Achso. Okay.
Verlinke dich in den Shownotes.
Und das dritte, was, glaube ich, am häufigsten auch genannt wurde, war, das hat mittlerweile mehrere Namen, das ist Ayn Rand, der Streik eigentlich ursprünglich. Auf Englisch ist es, glaube ich, Atlas Shrugged. Und mittlerweile heißt es auf Deutsch in der Neuauflage, der, irgendwas mit Mensch. Der erfolgreiche Mensch, der einsame Mensch, ich weiß es nicht, das hat irgendwie so viele Titel. Das ist aber auch so ein 1600-Seiten-Klopper, weswegen ich mich da bisher auch noch nicht rangewagt habe.
Ist das der Streik, sagst du? Ich glaube, da haben Lanz und Precht letztens drüber gesprochen.
Das kann gut sein, das ist so ein absoluter ziemlicher
Bestseller seit vielen Jahrzehnten, ne?
Ja, genau. Ist auch schon ein paar Tage älter, das Buch. Und es gibt so ganz viele Leute, ich weiß nicht, ob du es jetzt mitbekommst, so von Mel Robbins, dieses The Let Them Theory. Das ist ja so ein Buch, was gerade die Bestsellerlisten überall hochknallt. Und dann gibt es so Leute, die halt dieses Buch von Ayn Rand gelesen haben und meinten, ja, wenn du halt so das Buch gelesen hast, dann kannst du eigentlich so fast alle Bücher in die Tonne kloppen, weil da einfach alles drinne steht. So. Aber wie gesagt, ich habe es bisher auch noch nicht gelesen. Ich will es eigentlich dieses Jahr noch schaffen oder mir mal vornehmen. Aber 1600 Seiten ist halt auch erstmal sowas, wovor man Respekt hat, selbst ich.
Das ist erstmal eine Ansage. Gibt's denn, gibt's irgendeinen Gast, gibt's irgendeine Folge, die eine besonders tiefe Fußspur in deinem Leben hinterlassen hat?
Oh, da gab's einige. Es gibt auch einfach so Gäste, wo ich nicht gedacht hätte, dass man sich so gut versteht. Wo ich auch das Gefühl hatte, zwei Stunden waren zu wenig oder anderthalb Stunden. Katja Lewiner war, glaube ich, so eine Folge, mit was ich krass fand, weil sie einfach ein krasses Schicksal erlebt hat. Da die hat drei Kinder und ihr Sohn ist, glaube ich, was war der, 6 oder 7 Jahre, einfach von heute auf morgen verstorben. Mhm. Dann hat sie selbst noch eine schwere Herzkrankheit, weswegen sie einen Herzschrittmacher hat. Und dabei kam dann auch raus, dass eine ihrer Töchter das auch hat. Und ihr Buch, worum es ging, beschäftigt sich halt so mit dieser Endlichkeit, sowas schon für immer, so dass einfach von heute auf morgen alles wegfallen kann. Das war ein krasses Gespräch und sie bringt jetzt auch ein neues Buch raus, tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Und da treffen wir uns jetzt nochmal, um irgendwie nochmal zu sprechen. Aber allein ihr Buch und was sie so erzählt hat, das ist schon sowas, was bis heute bei mir nachhallt. Wirklich so dieses, ja, was ist denn eigentlich wirklich schon für immer so? Wenn es danach geht, ist so kein Tag wie der andere, aber sie bringt es eben nicht so auf diese spirituelle Sicht, sondern relativ realistisch mit Klartext, so, dass es dann einfach Dinge gibt, wo man nicht viel ändern oder dran drehen kann, sondern ist halt einfach so. Manchmal ist man halt die Person, die irgendwie dauernd in die Scheiße greift. Das war auf jeden Fall eine Folge, die sehr nachgehallt hat. Dann tatsächlich mit Tobias Joost. Die Folge, er war ja dann selbst auch bei mir, war so eine Folge. Für mich ist er auch einer der Personen, der so krass reflektiert ist. Was ich beachtlich finde, weil wir sind ja ungefähr ein Alter. Und jetzt vor kurzem hatte ich auch Lars Ahmed. Das war auch krass, mit ihm zu sprechen, weil er war auch so einer der Autoren, die ich am Anfang, wo ich mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungssachen angefangen habe, zu lesen. Und ihn jetzt selbst sprechen zu dürfen, war schon auch irgendwie nochmal was anderes. Und ja, im Endeffekt, bis auf ganz wenige Folgen, haben alle Folgen irgendwie bei mir nachgehallt, weil ist ja wirklich so ist, ich lese das Buch, ich nehme dieses Interview auf, ich beschäftige mich dann auch noch im Nachgang damit und so, weswegen ich schon sagen würde, ich befasse mich mit Inhalten aus Büchern wahrscheinlich viel, viel mehr als der Großteil der Gesellschaft oder der Menschen, die überhaupt dieses Buch gelesen haben. Hm.
Gibt es jetzt fast 150 Folgen, das ist ja eine ganz schöne Strecke, gibt es irgendetwas, das du übers Podcasten gelernt hast, das du heute anders machen würdest? Also angenommen, du würdest heute nochmal neu anfangen, was würdest du anders machen, basierend auf deinen Learnings aus fast 150 Folgen?
Tja, da gibt's so einiges, wo ich bis heute, glaube ich, noch keine korrekte Antwort habe. Ich habe dir schon vorher gesagt, dass jetzt eigentlich so mein Ziel sein wird, dass ich anfange, nur noch alles offline aufzunehmen, weil ich einfach gemerkt habe, die Menschen, mit denen ich denn spreche, die haben ein ganz anderes Mindset oder irgendwie eine Bereitschaft, was dieses Thema Interview angeht. Also vor allem, habe ich halt gesagt, soll das vor allem hier bei uns im Studio stattfinden. Und alle, die irgendwie hier waren, die sich die Zeit genommen haben, hierher zu fahren und mit mir zu sprechen, das war ein anderer Zugang. Weil manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass ich einige Gäste hatte, wo das Buch denn rauskam. Ich war halt irgendwie einer von 10 Terminen an dem Tag, wo schnell das Interview abgehandelt wurde. Und dann hatte sich die Sache einfach irgendwie erledigt. Da kam dann auch im Nachgang nicht mehr viel. Aber alle, die ich irgendwie persönlich getroffen habe oder wo ich das persönlich aufgenommen habe, das sind alles irgendwie so Menschen, bei denen kann ich mich melden und die reagieren. Die sind dann auch bereit, das zu teilen und die melden sich vielleicht auch einfach mal so. Gleichzeitig ist es dann natürlich auch so eine Sache, wie du auch gesagt hast, manchmal hast du halt echt coole Gäste vor dir sitzen, aber die Technik, die die da haben, sieht halt furchtbar aus. Dann wirkt es halt so, als ob die da irgendwie mit einem Eimer irgendwie den Ton aufnehmen und irgendwie mit so einer Gurke irgendwie noch die Kamera dahinstellen, was dann halt echt ärgerlich ist, weil das ist ein wirklich saugutes Gespräch, cooler Gast, aber diese Technik haut halt überhaupt nicht hin. Und ich glaube, das größte Learning, was ich jetzt erst vor kurzem hatte, ist, beim Thema Podcast mich nicht auf den Podcast als Plattform zu konzentrieren, sondern auf YouTube. Weil es ist einfacher, auf YouTube mit dem Podcast zu wachsen, als in diese Podcast-Sektion zu wachsen. Und seitdem ich irgendwie mich dafür entschieden habe, funktioniert gerade YouTube auch deutlich besser und wächst schneller. Und eher so mit dem Ziel, mach halt YouTube irgendwie relevant, dann kriegen das die Leute auf den Podcast-Plattformen auch schon so ein bisschen mit. Das ist auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall mitbekommen habe. Und ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste, was immer noch relevant ist, das ist halt einfach, Podcast ist, glaube ich, das längste Medium, was es heißt, aufzubauen. Also ich mache das jetzt seit 2 Jahren und 4 Monaten und weiß einfach für mich, dass wenn Podcast funktioniert, dauert einfach 3 bis 5 Jahre, wenn ich nicht gerade irgendein krasser Promi bin oder irgendwie eine fette Social-Media-Reichweite habe. Das dauert einfach und ich glaube, das zu akzeptieren, verlangt auch eine gewisse Bereitschaft. Seitdem es den Podcast gibt, gab es keine Woche, wo eine Folge ausgefallen ist oder so.
Ja, ja, und dafür, also ich meine, so ein bisschen kenne ich das ja, das Game, und weil ich weiß, wie stolz man da auf sich sein darf, wenn man das so durchzieht, ne? So, das ist eine Ansage. Es gibt einen Hack, wie du diese 3 bis 5 Jahre abkürzen kannst. Und zwar, indem du den Fokus setzt auf sehr polarisierende Gäste. Jetzt bist du natürlich so ein bisschen gebunden an Autoren, aber auch unter der Autorenschaft gibt es natürlich Leute, die, ne, mal mehr, mal weniger irgendwie in der Kritik stehen. Und gibt es da so den einen oder anderen Podcast oder so den einen oder anderen YouTube-Kanal, wenn man sich das so anguckt und so, jetzt, ich gucke natürlich auch manchmal so aus der Social-Media-Brille auch drauf. Das kann man schon bewusst machen, ne? Also man kann ja schon bewusst hingehen und sagen, ich suche mir jetzt die Autoren mit den weirdesten und craziesten Dingen raus und interview die. Und gar nicht diese bekannten Autoren, die ein gutes Buch geschrieben haben, die in irgendeiner Nische gut sind, ja, und die wir wahrscheinlich alle toll finden. Aber aus Reichweitensicht, also wenn man auf Reichweite optimiert, könnte ich mir vorstellen, dass es auch unter der Autorenschaft da solche und solche gibt, ne? Wo man einfach sagt, wenn du das auf YouTube, und insbesondere wenn du dann auf YouTube schielst und sagst, auf YouTube wird, das sind halt Themen, die auf YouTube sich angeguckt werden.
Ja, wobei natürlich mit dem Relaunch, ich habe ja gesagt, wir wollen da so ein bisschen ein paar Sachen ändern, ist auch die Entscheidung gefallen, dass wir uns nicht nur noch auf Autoren fokussieren.
Aber was?
Und gleichzeitig haben wir aber auch einfach mitbekommen, so Gäste, die ich gern sprechen würde, dass es aber einfach so ist, dass fast alle irgendwie doch irgendwie mal ein Buch geschrieben haben. Also wirklich einen interessanten Gesprächsgast zu finden, der noch kein Buch veröffentlicht hat, das ist auch jetzt nicht so die große Masse, so, die es da gibt. Und daher in die Richtung wird es auch so ein bisschen gehen. Und gerade was du sagst mit diesen polarisierenden Themen, es gibt ja einen großen bekannten Podcast, den du wahrscheinlich auch kennst, wo ich aber das Gefühl habe, seitdem die Gäste sehr stark vertreten sind, macht es mir keinen Spaß mehr zu hören, seit 3 Monaten, weil ich das eben auch zum Teil schwierig finde, den Leuten zuzuhören und irgendwann das auch mal gut ist, immer so diese ganzen Extremen irgendwie immer, ja, zu befeuern, wo ich mir so denke, das ist teilweise so fernab von meiner Realität und wahrscheinlich von vielen Menschen auch. Vielleicht mag da auch vieles dran wahr sein, aber ich kenne auch einfach große Podcasts, die viel Scheiße erzählen. So gerade bei 2 Bekannten war ich vor kurzem auf einem Live-Event mit meinem Kollegen und da wurde so viel erzählt, was einfach nicht gestimmt hat am Anfang, wo ich genau wusste, nee, das ist einfach nicht so. Da ist dann auch die Frage, will man das? Ist es denn Reichweite komplett egal? Und da ist es ja dann auch oft, habe ich mal das Gefühl, der Faktor, dass die Leute drauf einspringen, so ist, weil dieses Feindbild was ganz Großes ist, sei es irgendwie der Staat oder die bösen Politiker. Und das will ich ja gar nicht so. Ich würde wahrscheinlich dann auch niemals, wo ich ja gesagt habe mit einer Katja Livina, wo es darum geht, so, wie sehen wir denn unser Leben und wann ist denn irgendwie was endlich? Mit so einer Person dürfte ich ja dann niemals sprechen, weil das polarisiert ja nicht. Das eckt vielleicht so ein bisschen an oder ich würde nicht mal sagen, dass es aneckt, aber es sorgt dafür, dass die Leute nachdenken. Aber damit wirst du auch nie die Leute erreichen, die man möchte oder die ich erreichen möchte. Und ich habe dann auch keinen Bock irgendwie auf irgendwelche Leute, wo ich das Gefühl habe, ich mache hier irgendwie nur noch Propaganda oder muss gucken, irgendwie nicht politisch in falsche Richtungen abzudriften. Und mir hören Leute zu, auf die ich selbst gar keinen Bock hätte, mit denen ich niemals Bock hätte, mich auf der Straße zu unterhalten. Dann habe ich dann lieber weniger Menschen, die mir zuhören, aber ich weiß, wenn die Art von Menschen, die ich erreichen will, auch erreiche, habe ich davon mehr gekonnt, wenn da irgendwie 1.000 Leute zuhören, anstatt irgendwie 100.000. Also ist meine Meinung. Na klar, es ist auch immer ein bisschen schwierig. So, jetzt seit 2,5 Jahren mache ich diesen Podcast und monetär gehe ich da so krass in Vorleistung und verdiene damit eigentlich fast gar nichts. Klar, es ist immer so eine Art Konflikt. Klar, ich könnte hier diese Abkürzung nehmen, um da irgendwie die Cashcow draus zu machen oder ich will da halt irgendwie was machen, weil ich da ein gutes Bauchgefühl haben will.
Wir machen jetzt einen Test. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Und dann sagst du den Podcast, an den du eben gedacht hast. Und ich sage den Podcast, an den ich gedacht habe. Ja?
Ja.
Also der, ne, mit den polarisierenden Gästen.
Ja.
Okay. 1, 2, 3.
Ungeskriptet.
Ja. Kurze Meinung zu ungeskriptet. Erstmal Hut ab. Gut gemacht, gut umgesetzt. würde mich definitiv mal freuen, irgendwann mal mit ihm persönlich zu sprechen, mit Ben. Und aber ja, es ist schon sehr, es geht's, ich fühle das, was du gesagt hast. Es ist so ein Ticken too much. Ne? Also ich habe es eine Zeit lang viel gehört. Ich glaube auch zum Zeitpunkt hier so mit Wahl und so, weil da hat er natürlich schon echt aufgefahren. Ne? Hast du gemerkt?
Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich angefangen habe, weniger zu hören. Also ich höre ihn jetzt seit fast anderthalb Jahren.
Okay.
Und ich fand gerade halt die Themen geil, die mich halt interessiert haben. Weil er hatte ja diesen Ansatz gehabt, er redet über das, worauf er Bock hat. Da ging es dann halt in einer Folge darum, wie baust du einen YouTube-Kanal auf? Wie sorgst du dafür, dass dein Licht cool aussieht? Das war irgendwie cool, aber jetzt auch zuletzt, die Folge war ja mit Marc Friedrich, glaube ich. Ich musste die nach einer halben Stunde aufhören, wo es denn darum ging, dass er sagt, hier dieses Ukraine-Krieg und Russland, das ist alles ein Spiel von den Großen da oben initiiert und so. Ich denke, nee, irgendwann ist halt auch einfach gut, das muss nicht sein. Und das ist dann auch irgendwie so was Negatives, dass es immer irgendwie nicht cool ist. Ich glaube, die letzte Folge, die ich jetzt irgendwie ganz gut fand, war die mit Immo-Tommy, aber davor und danach, oh nee, das ist immer halt irgendwie so diese gleiche Richtung und muss dann auch nicht sein. Aber klar, man von außen sieht man ja die Zahlen bei YouTube.
Ganz brutal. Das ist völlig brutal.
Krass, ja.
Völlig brutal. Und deswegen Hut ab. Und ich sehe es ein bisschen anders. Also, oder was heißt ich, es ist ja einfach meine Wahrnehmung, ich tick da ein bisschen anders. Marc Friedrich ist ein gutes Beispiel, ne? Würde mich total freuen, mit ihm auch zu sprechen. So, genau aus dem Grund, den du da, der dich stört. Dieses, ja, das, weil du hast gerade in so einem Halbsatz, ja, das ist zu negativ und wie auch immer. Und genau darüber, also, meine Reaktion ist dann nicht, oh, das stößt mich ab, ich will mir das nicht anhören. Meine Reaktion, wenn ich mir sowas in einem Podcast anhöre, ist ja total interessant, wie ich darauf reagiere, mit dem will ich mich mal unterhalten darüber. Mhm. Ne? Und weil ich meine, so den ein oder anderen Gast gab es ja auch, wo auch unterschiedliches Feedback irgendwie hier im Andersmacher-Podcast gekommen ist. Und ich habe darauf immer relativ wenig gegeben, weil mein Nordstern ist, was interessiert mich? Und ich interessiere mich manchmal für Dinge, wo andere sagen, ja, aber mit dem kannst du dich doch nicht unterhalten. Ja, warum kann ich mich, seit wann kann ich mich denn mit jemandem nicht unterhalten? Ja. Hm. Und ich spreche lieber mit jemandem als über jemanden. Ne? Und deswegen ist Ben, würde ich mich total freuen, habe jetzt noch nie da irgendwie mal den Kontakt gesucht, oder auch Marc Friedrich habe ich irgendwo auf meiner Liste stehen, ne? Will ich unbedingt mal mit ihm sprechen und will ihn darauf ansprechen, ne? Weil wenn man so ein bisschen seinen Content konsumiert, das Gefühl, was bleibt, ist negativ. Und mich fasziniert das. Warum macht man, also weil nimmt so jemand das auch wahr? Warum macht man das? Und das ist genau das Ding. Da werde ich neugierig.
Tatsächlich wurde ich bei Marc Friedrich wegen einer Sache neugierig, als er meinte, er war früher in der Punk-Szene und in der Punk-Band. Und das war bei mir früher auch so. Das wäre für mich zum Beispiel wieder dieser typische Aufhänger, den ich meinte, dass du mit jemandem sprichst, wo du denkst, du sprichst über alles, aber niemals über sowas. Und das kann dann halt sowas sein, was dann auch schon wieder cool sein könnte. Aber ja, natürlich. Ich glaube, auch, ich kenne ja auch noch andere Podcaster, so fast alle sagen, dass die mit Ben Behrendt gerne mal sprechen würden, weil ich glaube, alle, die selbst einen Podcast machen, haben krassen Respekt davor, was er da geschafft hat, hochzuziehen.
Ja, absolut. Ne? Also all in, auch produktionstechnisch und location-technisch ist einfach, deswegen Hut ab. Aber wir wollen ja nicht so viel über andere sprechen. Du hast faszinierenderweise sehr viele Bücher gelesen. Du hast eine Faszination fürs Schreiben und jetzt hast du selbst geschrieben. Mhm. War das immer schon da, dieses, ich will auch mal was schreiben, oder war das so, ich muss jetzt auch mal ein Buch schreiben. Ich kann ja nicht sein, dass ich hier der Einzige bin, der kein Buch geschrieben hat, wenn ich die ganzen Leute mit Büchern interviewe. Was war dahinter?
Also ich glaube, dieses, dass ich gesagt habe, irgendwann will ich was schreiben, das war da. Aber es ist eigentlich auch immer noch so, würde ich sagen, dass ich immer so dieses Gefühl habe, ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Das können andere vielleicht noch besser. Oder wie nehme ich mir dieses Recht raus zu behaupten, ich darf jetzt was behaupten, was andere Leute annehmen sollen. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo ich ab und zu immer noch struggle in manchen Bereichen. Und im Endeffekt, ich habe das ja mit Florian Höper zusammengeschrieben, das Buch. Und Florian kenne ich schon relativ lange. Und er hat mir eigentlich gesagt, du solltest dieses Buch schreiben mit mir zusammen. Und das war auch schon jetzt vor über 2,5 Jahren, haben wir darüber gesprochen. Das war, da hatten wir uns in Berlin in einem Restaurant getroffen und da hat er mir eigentlich gesagt, wir müssen eigentlich genau dieses Buch schreiben. Das soll halt irgendwie ein Buch sein, was jetzt nicht sagt, so liest du schneller und so wirst du ein krasser Typ, sondern erstmal überhaupt die Menschen dazu zu bringen, zu erkennen, was eigentlich in Büchern steckt. Weil ich glaube, das ist so eine Sache, was viele einfach nicht wissen oder auch, ja, vielleicht nicht akzeptieren wollen, weil eben dieser Zugang dazu fehlt. Und das Buch soll eigentlich vor allem dafür da sein, diesen Zugang zum Lesen an sich erstmal überhaupt zu bekommen. Und ich glaube, es hat fast anderthalb Jahre gedauert, ehe es dann wirklich losging mit diesem Buch. Und diese Idee schwirrte immer in meinem Kopf. Und ich habe dann zwischendurch immer Sachen notiert und inhaltlich und so. So ein Buch muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Ist ja jetzt nicht so wie mit einem Short-Video, wo du schnell Kamera ja aufstellst und dann ist das Ding in einer halben Stunde irgendwie erledigt. Sondern es dauert ja einfach. Und viele Ideen gesammelt und dann auch überlegt, was soll jetzt rein, was soll nicht rein? Sollen wir da den Leuten erklären, wie die Speedreading lernen können und machen können oder nicht? Weswegen wir da auch viel diskutiert und gesprochen haben. Und irgendwie war dann irgendwann der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, das muss jetzt irgendwie raus. Dann hatte ich letztes Jahr angefangen, Verlage zu kontaktieren. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das für mich jetzt ein Riesenvorteil war durch meine Social-Media-Präsenz, dass ich einfach auch viele Leute kannte aus den Verlagen und ja, das absolut auf einen kurzen ja Weg klären konnte und deswegen auch mehrere Verlage hatte, die Interesse hatten. Und habe dann auch genau überlegt, weil ich ja mittlerweile nun auch anderen Autoren und Verlagen helfe bei der Vermarktung von Büchern, was strategisch der beste Verlag sein könnte, weswegen es dann auch bei Redline jetzt gelandet ist, wodurch wir ja dann auch Kollegen sind, Verlagskollegen. Ja. Ja, aber witzigerweise steht sogar schon die zweite Buchidee fest und irgendwann könnte ich mir sogar vorstellen, irgendwie Richtung Belletristik irgendwas zu machen. Aber ich glaube, das wäre nichts, was ich jetzt machen würde. Das ist sowas, glaube ich, wenn die Kinder alt genug sind oder aus dem Haus sind, wo ich dann einfach sagen kann, idealerweise läuft das Leben so, dass ich mir da die Zeit nehmen kann, um zu sagen, ich mache das jetzt einfach so 2 Stunden am Tag ohne Stress. Weil ich eigentlich stark davon ausgehe, Bücher an sich, der Verkauf ist niemals etwas, wodurch ich Geld verdienen werde, sondern irgendwie alles, was links und rechts dazugehört, was ausgelagert ist, wodurch das Buch mir vielleicht gewisse Türen eröffnet. Ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, den viele haben, so dass man mit Büchern viel Geld verdienen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz geringer Prozentsatz, die da wirklich von leben können. Ich glaube, in Deutschland sind es nicht mal, was waren das? 5% von den Menschen, die schreiben, können irgendwie tatsächlich davon leben. Also
das und das finde ich sogar noch viel. Das finde ich sogar noch viel, 5%. Also es ist also unglaublich schwer, davon leben zu können. Und das sind dann halt so Persönlichkeiten wie, keine Ahnung, Precht und wie heißt der Kollege? Michael Nast und so. Ne? Ich glaube, die bei denen könnte das funktionieren. Einfach
da funktioniert es, da weiß ich es. Also es gibt aus Caroline Wahn, Sebastian Fitzek und so, wenn du da siehst, was die verkaufen, das ist schon krass. Aber es gibt ja auch die, glaube ich, nicht ganz so bekannt sind, die einfach trotzdem davon leben können. Und dann ist es auch so, dass ich einfach auch Leute kenne, die leben vom Schreiben, aber eigentlich sind das eher so halbe Überlebenskünstler. Also die kommen da halt wirklich mit sehr, sehr wenig aus und machen aber meistens trotzdem irgendwie links und rechts was. Das ist schon extreme, umkämpfte Branche. Aber ich glaube, das ist ja fast überall so. Du hast halt ganz wenige Top-Player und nach außen hin sieht es dann immer so einfach aus.
Absolut. Und damit du von deinem Buch besser leben kannst, es heißt, Lesen ist deine Superkraft. Für die, die uns auf YouTube sehen, was ich euch übrigens nur ins Herzen legen kann, wir haben ja eben gelernt, auf YouTube sich das alles anzuschauen, macht total Spaß, insbesondere wenn man YouTube Premium hat. Das Buch steht nämlich auf deinem Kopf, könnte man sagen.
Das habe ich so ganz frech hinter mir platziert.
Ganz zufällig steht das da oben, Lesen ist deine Superkraft. Für wen ist das Buch? Also jetzt hast du eben gesagt, ja, ne, für die Leute, die so mit Lesen noch nicht so wirklich dann frage ich nicht für wen, weil dann hast du die Frage eigentlich schon beantwortet, auf die Gefahr, dass du es nochmal wiederholst. Warum das Buch?
Auf Instagram habe ich ja jetzt mittlerweile, sind es tatsächlich über 10.000 Menschen, die mir da folgen und auch von den Storyviews und so, das passt. Und was ich mitbekommen habe, was ich ganz oft gefragt werde, auch wenn ich Menschen treffe, die mich nicht kennen, was ich so mache, die fragen nie, ja, welches Buch kannst du denn empfehlen oder was soll ich unbedingt mal lesen, sondern die erste Frage ist immer, wie schaffst du das denn so viel zu lesen? So, wo ich so denke, okay, eigentlich ist es auch eine sau bescheuerte Frage, wenn dir jemand erzählt so, er hat gestern eine ganze Staffel auf Netflix geguckt, dann fragst die Person ja auch nicht, oh, wie schaffst du das so viel auf Netflix zu gucken? Also eigentlich ist es völlig dusselig, diese Frage zu stellen. Ich kann es aber auch verstehen. Und so meine Hauptzielgruppe auf Instagram sind vor allem, glaube ich, so Menschen, Ende 20 bis Ende 40 ist so, glaube ich, meine Hauptzielgruppe. Also die Jüngeren würden sagen, sehr alt. Aber das sind eben auch Menschen so wie ich, die irgendwie schon wahrscheinlich Familie haben oder irgendwie auch so einen Lebensabschnitt im Leben hatten, wo die das Gefühl hatten, irgendwie ist hier so eine Sackgasse und das geht nicht weiter. Und die haben halt auch keinen Bock, in irgendein teures Coaching zu gehen, sondern wollen vielleicht einfach mal irgendwie wirklich ein Buch lesen. Sei es sowas wie das Kaffee am Rande der Welt oder Der Alchemist, sind da, glaube ich, so richtig gute Einstiegsbücher. Aber denen fehlt irgendwie so diesen Zugang zum Lesen an sich und die wissen noch nicht irgendwie, was dahinter steckt. Und im Endeffekt soll das Buch für die Menschen sein, die eigentlich wissen, dass sie lesen sollten und mehr lesen könnten und idealerweise sollten, mit Techniken, die irgendwie alltagsnah sind, um das den Leuten irgendwie näher zu bringen und schmackhaft zu machen. Das Buch ist zum Beispiel auch bewusst so geschrieben, es gibt keine langen Kapitel. So teilweise geht ein Kapitel 2-3 Seiten, weil ich einfach weiß, wenn jemand sich Zeit nimmt, und dieses Buch zu lesen, ich weiß, wie cool es selber ist, wenn du ein Buch hast, dann liest du 4 Seiten, Kapitel ist vorbei, hast eine halbe Seite, Leerseite, nächste Kapitel, ist eigentlich völlig bescheuert, aber mit dem Kopf macht es ja irgendwie sowas, dieser Gamification-Faktor. Ja. Und wenn man so ein Buch hat, wo einfach jedes Kapitel direkt da hintereinander ist und keine Leerseite und so, das ist irgendwie immer so ein bisschen vom Erlebnis her nicht so cool. Und mein Wunsch ist ja so ein bisschen, dass einfach wirklich mehr Leute erkennen, dass es braucht nicht immer irgendein teures Coaching oder irgendwie ein Programm oder ein Event, was viel Geld kostet, um irgendwie was zu verändern oder in die Spur zu bringen. So manchmal ist es vielleicht einfach das richtige Buch zur richtigen Zeit. Das ist so auch, was das Thema Finanzen angeht, so mit Aktien und ETF. Das war ja eigentlich so mein Einstieg in die ganze Szene. Sage ich, du brauchst 1-2 Bücher einfach dann nur lesen und dich da mal hinklemmen und dann brauchst du da auch keine Menschen aus dem Finanzvertrieb oder von DVAG oder so, sondern du verstehst es dann einfach selbst. Und wirst merken, diese 20 Euro, die du fürs Buch bezahlt hast, sind, wenn es gut läuft, mehrere hunderttausend Euro im Endeffekt für dich wert. Und dass die Leute irgendwie das für sich erkennen und dann auch adaptieren und merken, das funktioniert nicht nur bei Finanzen, das funktioniert in der Beziehung, das funktioniert im Job, eigentlich auf allen Ebenen. Weil ich glaube, jedes Thema hat irgendwie, da gibt's ein Buch zu, was gelesen werden kann. Und das ist vor allem das, was ich den Leuten mit Florian mitgeben will, dass eben wirklich Lesen so eine Art Superkraft sein kann.
Ist, weil Florian, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen.
Höper.
Ist auch Ghostwriter, ne?
Ja.
Aber ihr habt zusammen geschrieben.
Er hat den also inhaltlich haben wir zusammen alles gemacht. Er hat aber auch mal den Feinschliff gemacht und ich habe gegen gelesen.
Okay. Wie war das denn für dich zu, weil dann du wirst ja gewisse Teile irgendwie geschrieben haben. Ne? Mhm. Wie war das für dich, wenn man so dann, also das ist ja ein völliger Rollentausch. Also sonst liest du das, was andere schreiben, und jetzt schreibst du das, was andere lesen sollen. Wie war das?
Einerseits anstrengend, weil das ja auch immer so ein bisschen ist, bis dann und dann muss alles gelesen werden und auch immer gleichzeitig die Angst, ist es jetzt okay, so was hier drin steht. Sollte ich vielleicht es doch noch umschreiben? Sollte was nicht mit rein? Wir haben zum Beispiel auch so bekannte Persönlichkeiten, die lesen. Und da war unter anderem Elon Musk mit drin. Und das war genau zu der Zeit, wo der richtig den Vogel abgeschossen haben. So, nimmst du jetzt Elon Musk als die lesende Person, die erfolgreich ist? Oder sagst du, nee, so einen Spinner willst du irgendwie nicht im Buch drin haben? So, um einfach zu überlegen, ja, wie geht man jetzt damit um? Und das sind dann gerade in dem Hinblick darauf, das Buch ist wahrscheinlich was, was in 10 Jahren auch noch Menschen in die Hand nehmen können. Also das ist jetzt nichts mit einem Instagram-Beitrag, der eigentlich nach einer Woche unbedeutend werden kann, sondern was viele in der Hand halten. Und das war, glaube ich, so, was mir öfter mal Kopfzerbrechen bereitet hat. Und ich glaube, es gibt noch kein Buch, was ich so oft jetzt gelesen habe wie mein eigenes. Das kennst du wahrscheinlich auch oder andere Menschen, die schon ein Buch geschrieben haben, weil das ja immer wieder gelesen wird. Das war dann auch schon auf Instagram, dass dann teilweise mich Leute gefragt haben, wo noch nicht klar war, dass es dieses Buch gibt, so, warum ich dann eigentlich gerade so wenig vorstelle und so wenig lese. Kannst ja nicht sagen, na, ich habe jetzt zum 7. Mal mein Buch die Woche zu Ende gelesen. Und was mich zum Beispiel total angestrengt hat, weil ich ja auch meinte, ich lese halt super gerne physische Bücher und ich musste das halt immer digital lesen.
Ja, ja.
Das war so eine Sache, die ich selbst ja nicht so easy fand.
Ausdrucken.
Das habe ich dann auch zwischendurch gemacht, also tatsächlich. Aber irgendwann hatte ich dann auch ein schlechtes Gewissen, nach jeder Änderung dann irgendwie immer über 100 Seiten auszudrucken. Aber ja, das ist schon ein ganz, ganz anderes Gefühl zu wissen, okay, das sind jetzt da irgendwie meine Worte und mein Inhalt. Und manchmal gab es so Momente, wo ich so dachte, ah, das ist ja geil, stimmt. Voll gut, dass ich das da reingeschrieben habe. Da habe ich jetzt gar nicht in dem Moment dran gedacht, dass es das gibt und habe dann irgendwie selbst für mich nochmal Sachen mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, was ich stark vernachlässigt habe, allgemein, was ich früher sehr, sehr viel gemacht habe, ist so dieses ganze Journaling und irgendwie so ganz viel handschriftlich notieren. So, das ist, glaube ich, was, was ich jetzt für mich erkannt habe, was ich auch wieder aufnehmen will, weil ich das fast anderthalb Jahre gar nicht gemacht habe.
Mhm. Ja, allein darüber könnten wir uns jetzt noch weiter unterhalten. Ich erinnere mich an diese, will aber jetzt auch nicht ganz so tief rein, ich erinnere mich aber bei mir an diese Momente, wenn ich etwas abgegeben habe, fiel es mir unglaublich schwer, im Detail nochmal da durchzugehen.
Hm.
Weil für mich war so, das ist jetzt raus. Und da ist sehr viel Zeit reingeflossen. Und das fühlt sich fast so an, wie so es ist halt, es ist raus in der Welt. Ne? Und dann Feedback und Verlag und nochmal hier und dann nochmal alles durchgehen, das war für mich immer richtig schwer. Das Schreiben an sich das fällt mir leicht, ne? Ich habe da so meine Strategien mittlerweile, wie das dann auch relativ schnell alles geht, weil ich viel vorbereite und dann das eigentliche Schreiben geht relativ flugs. Aber ich weiß genau, dieser Moment, oh, hier kommt das Manuskript, bitte gegen mich. Boah, Gott, jetzt soll ich mir ich find's auch komisch, mich selbst zu hören, ne? Also so, wenn wir irgendwie so Feedback-Schleifen hier irgendwie im Team haben und hier, ich will mich nicht selbst anhören und sehen. Ich find's weird, ne? Und ich find's auch ein bisschen komisch, so, das, was ich dann, auch wenn man das natürlich tausendmal macht, wenn du schreibst, liest du ja ständig, was du selbst geschrieben hast. Aber wenn man das so fertig bekommt, so, und jetzt hier nochmal bitte gegenlesen, ich so, damit habe ich immer ein bisschen, das fiel mir schwer.
Ja. Wobei ich sagen muss, dieses mit mich selber hören, das stört mich gar nicht. Zum Anfang meines Podcasts, ich glaube, die ersten 50 Folgen habe ich auch selbst immer danach mir noch angehört.
Ja, du, ich hab ja jahrelang selbst bearbeitet alles und so, aber dann habe ich wie ein anderes Gehör. Ne? Dann höre ich auf, okay, ich bearbeite das jetzt. Wenn ich jetzt aber jetzt also wir veröffentlichen ja auf YouTube und dann gibt es eine Longform, dann gibt es möglicherweise perspektivisch auch Clips und so und da muss man mal kurz reingehen, passt das alles? Und ich kann mir nicht jetzt einen 10-minütigen Ausschnitt, ich kann ich nicht. Irgendwie, ein bisschen war es schon immer so und ich weiß auch ganz am Anfang vom Podcast, da jedes und jeder Verhaspeler und so, ich sag, oh Gottes Willen, das muss man ja rausschneiden und dabei ist genau das falsch, ne? Genau das nimmt dem Ganzen den Charakter und gehört da einfach rein, gehört zu einem echten Gespräch dazu. Also echte Gespräche gibt's hier, echte Bücher gibt's manchmal auf Amazon und oder schaut da, wo es das Buch gibt. Lesen ist deine Superkraft. Kommt raus bald. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst oder siehst, kommt es bald. Das heißt, es lohnt sich zuzuschlagen, um unmittelbar danach in den Genuss von euren Gedanken zu kommen.
Das stimmt.
Du hast es eben mal angeteasert. Du hast es die Wendung genannt. Du hast ein früheres Leben gehabt. Und jetzt meine ich nicht das Party machen im Berghain, sondern beruflich ein ganz anderes Leben.
Ja.
Wo du, das klang auch so ein bisschen durch, wo du nicht jeden Tag irgendwie gedacht hast, boah, das ist wirklich jetzt hier das High-End-Lebensziel, was ich hier gerade verfolge. Was war das? Was hast du gemacht?
Also ich bin irgendwie komischerweise mal im öffentlichen Dienst gelandet, obwohl ich eigentlich früher unbedingt in diese Veranstaltungsbranche rein wollte, weil ich habe schon während der Schulzeit und so immer Partys und Konzerte veranstaltet. Das Problem war aber, ich musste 2008 eine Ausbildung suchen und weiß nicht, ob du das auch noch weißt, so 2008 war, glaube ich, so die beschissenste Zeit, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Und das größte Problem, was ich hatte in Englisch eine 4 und ich war auch kein Englisch-Genie. Weswegen alle Firmen mich in diesem Event-Segment gesagt haben, du, mit der Englischnote brauchst hier gar nicht ankommen. Und dann war es so irgendwie so, meine Mutter ist verbeamtete Lehrerin, mein Vater kam eigentlich vom Bau, der war dann auch irgendwie bei der BIMA, also auch so eine Behörde. Und für die war das so der heilige Gral, du weißt, wann du dein Geld bekommst, du kannst da auch 17 Monate krank sein und kriegst trotzdem deine Kohle und keiner fragt irgendwie nach. Bin ich da irgendwie beim Zoll anfangs gelandet und im Laufe der Zeit habe ich dann auch eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen, weil mich das immer genervt hatte mit diesen befristeten Verträgen, weswegen ich dann auch zwischendurch ans Finanzamt abgeordnet war und irgendwann war ich dann Steuerbeamter auf Lebenszeit beim Bundeszentralamt für Steuern. Und das Problem war, dass eigentlich mein Ziel immer war zu der Zeit, wo ich befristet war, ich hätte irgendwie gerne einen Job, wo ich keine Angst haben muss, was nächstes Jahr irgendwie so ist, wo ich dahin kann. Weswegen ich dann dieses Ziel erreicht hatte und irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt bin ich hier Beamter, gehe einen Job nach, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Also weder das Umfeld war cool, noch die Arbeit, die Tätigkeit an sich war cool. Und eigentlich hat sich alles in mir widerstrebt. Das Einzige, was gut war, ich habe irgendwie schon immer irgendwas nebenbei gemacht. Das war Ewigkeiten immer diese DJ-Tätigkeit. Und irgendwann kam dann auch dieses ganze Social-Media-Game und so dazu. Eine Stelle im öffentlichen Dienst, jedenfalls die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ich war, glaube ich, in 7 oder 8 Behörden, ermöglicht es, ein relativ entspanntes Leben zu führen und vielleicht auch private Dinge auf Arbeit machen zu können. Das war so ein bisschen der Vorteil. Aber einfach zu wissen, man muss da irgendwie seine Zeit absitzen, das ist es irgendwie nicht. Und ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, ob ich als DJ so vollberuflich durchstarte. Ich hatte auch damals beim ersten Kind 18 Monate Elternzeit, weil ich wusste, okay, ich kann mir das halt irgendwie erlauben durch die Hochzeiten und so. Bis dann irgendwie, ich glaube, das war eine Woche im März 2020, ist mir einfach mein komplettes Jahreseinkommen in einer Woche irgendwie weggebrochen, weil irgendwie 34 Hochzeiten abgesagt wurden, aufgrund von der Pandemie damals und dem Lockdown. Und das war dann jetzt Punkt, wo mir klar wurde, DJ ist es nicht, was so sicher ist. So, wer weiß, wann ich das überhaupt machen kann und in welchem Umfang und so. Das war ja eine Zeit, auch wenn das wieder für mich super weit wegkommt, da war so viel ungewiss. Parallel war es dann so, okay, ich war halt irgendwie Vater, aber die Beziehung, die war es überhaupt nicht mehr und eigentlich war die schon zum Scheitern verurteilt. Also habe ich irgendwie einen Job, der kacke ist, der mich nicht erfüllt. Ich bin in einer Beziehung, die blöd ist und auch so gibt's gerade irgendwie nichts, was mich irgendwie im Leben so richtig begeistert. Und das Einzige, was ich damals irgendwie so als Ziel hatte, war fürs erste Kind finanziell vorsorgen zu wollen und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen den Vorbildcharakter zu haben. Also ich wollte irgendwie nicht der Vater sein, der stolz ist, dass er Fan von Union Berlin ist und sich dann irgendwie denunzieren lässt, weil die Mannschaft am Wochenende gewonnen hat oder aufgestiegen ist oder so. Wusste ich, irgendwie fand ich das irgendwie alles nicht mehr cool und bin dann über diese Finanzschiene bei Büchern gelandet. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie Gerd Kommer gelesen und Rich Dad Poor Dad und so weiter und habe dann irgendwie so ein bisschen auch erkannt, okay, gerade Börse ist auch viel so Psychologie und da habe ich dann irgendwie, glaube ich, diesen Swift bekommen in diesen Psychologiebereich und habe dann irgendwie angefangen, sehr, sehr viel zu lesen damals. Es war dann halt im Lockdown, die Beziehung lief nicht mehr, wir haben nichts mehr uns zu sagen gehabt und wenn ein Kind geschlafen hat, war halt sehr viel Zeit, weil nichts zu machen war, weswegen ich da, glaube ich, in der Zeit irgendwie 6, 7 Bücher die Woche wirklich da gelesen habe und habe dann auch parallel angefangen, auf Instagram irgendwie aktiv zu sein. Tatsächlich bis 2020, 21 hatte ich mit Instagram überhaupt nichts groß am Hut und hab dann sehr, sehr viele Podcasts auch immer gehört. Gerade irgendwie, um dann irgendwie rauszukommen oder so, habe ich mir immer beim Spaziergängen Podcasts gegeben. Und eine Sache, über die ich dann sehr oft gestolpert bin, weil mit den Aktien, das hat mich schon so ein bisschen gekickt. So, ich wusste, okay, ich kann jetzt hier investieren und krieg irgendwann mehr Geld dafür. Wie geil ist das denn so, ohne dass ich was dafür machen muss? Und die Problematik war einerseits, als Angestellter oder Beamter, ich habe halt Summe X zur Verfügung. Klar, ich kann irgendwie mein Netflix-Abo kündigen und anstatt zu Edeka zu Aldi gehen, aber irgendwann ist dann einfach Schluss. So, ich kann halt niemals mehr Geld da reinpacken als woanders. Und in vielen Büchern steht dann drinnen, na, wenn du halt irgendwie mehr erreichen willst, musst du halt irgendwie nebenbei was aufbauen. Weswegen eigentlich mein Ziel war, also ich hatte ja eigentlich auch diese DJ-Tätigkeit, die nicht funktioniert hat, aber irgendwie mir was einfallen zu lassen, womit kann ich jetzt noch Kohle machen? Dann warst du, naja,
wie es halt so ist, ne? Du musst einfach nur Social Media Account starten und YouTube und schon kriegst du Kohle, ohne irgendwie gefühlt was machen zu müssen. 5 Jahre später kann ich sagen, ich glaube, ich kann jetzt seit kurzem, ne, kriege ich ein minimales Geld von YouTube, aber das ist den Aufwand überhaupt nicht wert. Und irgendwann kam dann so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, das funktioniert aber oder kann irgendwie funktionieren, das macht mir Spaß.
Was war der Moment? Was war das für eine Situation?
Das war so die Situation mit Social Media, wo ich dann irgendwie Beiträge und so vorgestellt habe und gemerkt habe, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich irgendwie mich befasst, so, ich muss gucken, wie funktioniert denn das? Weil es kann ja nicht sein, dass es bei anderen funktioniert und bei mir nicht. Und es funktioniert dann relativ schnell. Und dann dachte ich, schlau wie ich bin, habe ich damals so einen Kurs gemacht, wie man mit dem Smartphone qualitative Videos aufnimmt und schneidet. Das war dann so, wo hin und wieder Hochzeiten schon wieder stattgefunden haben. Und dann dachte ich, naja, legst du jetzt nicht nur so als DJ auf, sondern machst halt auch irgendwie Videos. Ganz cool. Hab dann da gemerkt, gut auflegen und gut Videos machen, das sind so zwei konträre Sachen, die nicht funktionieren. Hab dann aber jemanden aus meiner Ecke kennengelernt, der halt wirklich nur dieses Videothema machen wollte und haben gesagt, lass uns hier zusammenschmeißen. Und dann machen wir da so ein gemeinsames Ding. Außer das, was wir festgelegt haben, haben wir da nie weiter drüber gesprochen. Und dann wurde ich irgendwann selbst vom Covid befallen. Ich hatte dann damals auch schon die Beziehung beendet und hatte eine eigene Wohnung und so weiter. Und ich glaube, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt alleine gewohnt habe. Und es war auch das allererste Mal, wo ich 2 Wochen mit mir irgendwie alleine sein musste. Also da gab es halt einfach keinen Kontakt und so. Das war auch genau über Weihnachten. Also ich musste halt genau Weihnachten da irgendwie drinne sein und hatte halt sehr viel Zeit zum Nachdenken, zum Überlegen. Und ich wusste, wenn ich raus bin aus dem Lockdown, gab es die Möglichkeit, wir hatten bei uns so eine Eisbahn und die hatten so eine Eisbahn-Disco, wo ich auflege und habe mir dann diese Social-Media-Accounts von denen angeguckt und habe festgestellt, die machen voll scheiß Werbung und so. Vielleicht sollte ich die einfach mal fragen, ob man das machen kann. Hab dann den Typen, also Basti heißt der, angehauen, ob er nicht Bock hätte, das da mit mir zu machen. Ich würde den vorschlagen, wir machen für die Social Media und vielleicht zahlen die uns dann so 300 Euro im Monat. Das war halt auch so völlig, wie andere mal sagen, das sind die Neuen, die immer die Preise ruinieren. Hab das denen vorgeschlagen. Das fanden alle cool, außer der Chef, der wusste, er hat eigentlich Leute dafür eingestellt, die aber ihren Job nicht gut machen. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, naja, wenn die das eigentlich cool fanden, dann müssen wir uns vielleicht irgendwie mal andere Läden suchen. Und dann sind wir einfach relativ eiskalt in Läden rein und haben gefragt, dürfen wir hier mal ein Video machen und euch zeigen, wenn ihr Bock habt, vielleicht habt ihr ja Lust. Und dann hatten wir auch irgendwie einen Bäcker als Kunden, eine Veranstaltungsstätte, einen Immobilienmakler, eine Hausverwaltung, eine Security-Firma und so. Und es war dann schon zu dem Zeitpunkt, habe ich gemerkt, okay, ich kann hier irgendwie auf Teilzeit gehen als Beamter. Also ich war zu dem Zeitpunkt immer noch Beamter und habe aber auch dieses Bücherding mit Instagram weiter durchgezogen. Habe dann auch die Bücher alle schon so bekommen als Rezensionsexemplar und hin und wieder gab es auch Kooperationen. Und das war so der Moment, wo ich wusste, okay, ich glaube, hier ist beruflich irgendwie was anderes möglich. Und bin dann immer weiter in Teilzeit runter und irgendwann kam an der Punkt, wo mich das so genervt hat, weil die Zielgruppe vom Bäcker ist eine andere Zielgruppe als bei einer Security-Firma und also das waren immer andere Themen und so. Und ich hatte dann auch den Podcast gestartet und war dadurch sehr nah dran an Autoren. Und alle hatten einen Struggle, mein Verlag macht kein Marketing. So, das ist für einen Arsch, was die machen, die haben alle keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt eh durch meinen Blog oder Instagram-Account den Draht zu Verlagen und habe dann gesagt, okay, vielleicht sollte ich mich jetzt hier einfach trauen, diesen Schritt zu gehen. Weil ich habe immer ganz oft das Problem gehabt, okay, ich wusste jetzt, hier ist ein Kind, was irgendwie versorgt werden muss. Und zu der Zeit hatte ich dann auch schon eine neue Beziehung und eben all so eine Sachen. Und dann im Kopf ist dann immer so, was ist, wenn es irgendwie kein Geld gibt? So, wenn es nichts mehr gibt. Bis ich dann irgendwann auf den Trichter kam, eigentlich ist es Bullshit in unserer heutigen Zeit. Wenn man irgendwie Geld braucht, Arbeit gibt's überall. Und wenn ich halt Pizza ausliefer, und das war auch so dieses Mindset, was ich, glaube ich, hatte, ich bin mir halt nicht zu schade zu arbeiten. Und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal 12 Monate Elternzeit als Beamter. Das war nämlich die einzige Möglichkeit bei mir, wie ich rausgehen kann aus dem Job, eine Nebentätigkeit machen kann, ohne dass mir da irgendwie einer ans Bein pisst. Weil das ist ja als Beamter gar nicht so einfach. Die geben dir halt die Möglichkeit zu sagen, na klar, du kannst hier so ein Studium oder so nochmal machen nebenbei. Aber wenn du denen sagst, ne, ich würde hier mal gern freigestellt werden, weil ich will mal hier gucken, ob ich selbstständig funktioniere, um euren Laden verlassen zu können, das sagt keiner. Ja. Na klar, machen sie das. Das war halt Elternzeit das Einzige, was ging. Und dann eigentlich in der Elternzeit habe ich dann festgelegt, okay, ich gehe hier raus. Und vorher war es dann eben einfach so, dass ich da wirklich wie in so einer Sackgasse war. Und ich weiß tatsächlich sogar noch, jetzt könnte ich sogar eigentlich sagen, dass die zweite Folge von dir und Tobi dieses Interview der Grund war, dass ich meine Beziehung beendet habe, weil ja, das klingt drastisch, aber ich habe das tatsächlich noch, das war auf dem Sonntag, wo ich das gehört habe, und ich hatte damals so ein Lager, wo mein DJ-Equipment stand, und ich bin da immer zu der Zeit, weil wir noch zusammen gewohnt haben und wir eigentlich uns nicht mehr sehen konnten und wollten, und aber irgendwie keiner gesagt hat, wie beenden jetzt dieses Ding. Dann saß ich da in diesem Raum, habe diese Folge gehört und habe gesagt, nee, heute Abend spreche ich an, dass ich jetzt mir eine neue Wohnung suchen werde. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Startschuss, der so vieles freier bei mir gemacht hat. Ich wusste, okay, jetzt habe ich hier so meine eigene Wohnung und kann irgendwie alles nochmal neu sortieren. Ich kann gucken, wo es beruflich hingeht. Ich habe mir auch extra eine relativ günstige Wohnung gesucht, weil ich wusste, das musste jetzt nicht so auf die Kacke hauen. Und das war auch dieser erste Anschubser, der mir gezeigt hat, okay, wenn ich mich inspirieren lassen kann durch Bücher und Podcasts, so, wie krass muss es denn auch irgendwie sein, wenn ich Menschen persönlich treffe und mit denen sprechen kann und so, weswegen ich dann auch irgendwann immer auf die Idee kam, viel, wo es dann wieder möglich war, so auf Events zu gehen, wo einfach, naja, ich finde es immer blöd, wenn man sagt Gleichgesinnte, aber so Menschen, die auch so das Gefühl haben, okay, mein Leben ist irgendwie nicht nur 9-to-5 und am Wochenende saufen gehen, sondern da geht halt auch irgendwie mehr. Und ich glaube, diese Perspektive aufzuzeigen, zu bekommen und dass irgendwie mehr möglich ist, waren im Endeffekt Bücher. Und ich glaube, den krassesten Input hat damals auch von Tony Robbins Money bei mir hinterlassen, weil er so gezeigt hat, okay, selbst wenn du ein Hausmeister oder so bist mit 50, du kannst irgendwie dir ein finanzielles Polster oder so erarbeiten. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt so, was habe ich als Beamter bekommen? Irgendwie so in Teilzeit 2.500 oder irgendwie sowas, was natürlich gut ist für einen Teilzeitjob, so, das will ich auch überhaupt nicht irgendwie kleinreden oder so, aber ich wusste halt, okay, irgendwie mehr als 30.000 Euro im Jahr ist irgendwie utopisch, also wie soll da irgendwie mal mehr passieren? Und einfach so mit diesem Wissen, mit Investieren und so, dass da draußen viel, viel mehr ist, das hat irgendwie so meine ganze Welt auf den Kopf gestellt, und mittlerweile fühle ich halt einfach ein komplett anderes Leben. Ich würde nicht sagen, dass ich in Saus und Braus lebe. Ich glaube, davon bin ich noch sehr, sehr weit entfernt, dass da so eine krasse Sicherheit drin ist, dass ich überlegen kann, welchen dicken Sportwagen ich mir holen will oder so. Aber ich weiß, wir können gerade ein Haus bauen. Ich habe keine Angst, dass der Kühlschrank am Ende des Monats leer ist und so und selbst auch mal in den Urlaub fahren passt. Und ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie erst so der Anfang. So, was, glaube ich, auch mir ab und zu, ich weiß es gar nicht, ob es mir auf die Füße fällt oder vorteilhaft ist, ich habe ja nie studiert oder kenne diese private Wirtschaft eigentlich nur durch mein DJ-Business irgendwie so. Wenn ich auf Leute treffe, die halt irgendwie studiert haben und in der freien Wirtschaft waren und dann in die Selbstständigkeit gehen, machen die halt irgendwie oft was in einem Thema, wo die halt irgendwie selbst schon mal angestellt waren oder so. Und bei mir ist es so, als Steuerbeamter hast du keine Ahnung, wie freie Wirtschaft funktioniert. Ah ja. Teilweise habe ich damit so ein bisschen zu strugglen, aber teilweise ist es mir halt einfach egal, weil ich mir denke, na, ich mache das jetzt so, wie ich denke. Daher weiß ich bis heute nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, aber manchmal gibt es einfach so Dinge, wo ich dann erstmal gucken muss, wie das so funktioniert. Und hättest du mir vor 5 Jahren gesagt, wie mein Leben jetzt aussieht, hätte ich gesagt, ja, auf gar keinen Fall. So, das fühlte sich wirklich an so echt wie Sackgasse. So dieses, ich mache jetzt 40 Jahre lang irgendwie noch einen Job. Und dann wäre so dieser erste Anhaltspunkt war für mich so, na, irgendwann bin ich dann in Rente und habe mehr Zeit. So, aber dass ich irgendwie mit 70, glaube ich, gesundheitlich und so überhaupt nicht mehr der bin wie jetzt, wäre es ja auch eigentlich bescheuert zu sagen, warum sollte ich nicht einfach jetzt schon das machen, worauf ich wirklich Bock habe, anstatt dieses, ich glaube, das haben ganz viele Menschen, sich zu sagen, ich warte einfach auf diesen einen Moment. Aber dieser eine Moment, der wird, glaube ich, niemals irgendwie so kommen oder den gibt's einfach nicht, außer man schafft ihn in sich selbst. Und bei mir war es dann, glaube ich, dieser Moment, ich beende die Beziehung und hinterfrage ganz krass meinen Job. Und nur weil Beamter für viele der heilige Gral ist, muss es das nicht für mich sein. Weil ich zur Not halt erstmal ein halbes Jahr bei Call Pizza arbeiten muss als Pizzalieferant, um meine Miete bezahlen zu können, na dann ist es so. Und wenn nicht, gibt es auch zur Not irgendwo einen anderen woanders einen Job so. Aber zu sagen, mit 30 oder Anfang 30, das Leben ist gelaufen, ist, glaube ich, so ein Riesentrugschluss. Aber was leider, glaube ich, viele Menschen so sehen.
Also, erstmal danke für deine Offenheit. Das war mit Sicherheit keine leichte Reise. Also Reise wäre wahrscheinlich auch noch ein zu schönes Wort für diese Zeit. Gab sicherlich Ups and Downs und das ein oder andere Thema klingt definitiv nach Herausforderungen und gibt ganz viele Punkte, auf die ich eingehen könnte. Ein Punkt, der mir eben schon aufgefallen ist und ich finde und ich will ihn hervorheben, nicht um dich vorzuführen, sondern ich will ihn hervorheben, um deutlich zu machen, wie schnell das geht. Du hast vollkommen richtig darauf hingewiesen, dieses, jetzt bin ich Anfang 30, in 40 Jahren, ja, wenn ich Rente mache, dann mache ich dies und dann mache ich das. So, wenn man ein bisschen Bücher liest, wenn man sich ein bisschen mit über den Tellerrand beschäftigt, wird man relativ schnell lernen von anderen Menschen, die weiter sind als man selbst, die Strategie funktioniert nicht. Mhm. Wenn du dann soweit bist, hast du ganz andere Themen, hast du ganz andere Probleme und möglicherweise hindert dich deine Gesundheit daran, überhaupt irgendetwas zu tun. Ne? So, das heißt, dieses ich verschiebe mein Glück in die Zukunft ist ein ganz grober strategischer Fehler, glaube ich, für eine Lebensführung, für eine gelungene Lebensführung, aus meiner Sicht. Im Kleinen machen wir das aber ständig. Du hast eben gesagt, mit dem Belletristikbuch, ne? Dein zweites Buch und Belletristik schreiben, da hast du nämlich wortwörtlich gesagt, ja, wenn die Kinder groß sind, hast du gesagt. Und da war, ich war kurz davor reinzugehen und zu sagen, ja, aber ganz ehrlich, Tobi, ne, wenn die Kinder groß sind, dann ist dies und dann ist sowieso wieder 1000 andere Themen, ne? Und dann ist Business größer geworden, da vielleicht hast du Mitarbeiter. Es gibt immer irgendwas, ne? Und ich finde, und darauf will ich hinaus, wie schnell wir das machen bei Dingen, dass wir sagen, hey, das würde ich total gern machen. Ja, okay, ich mache das, wenn die Bedingung erfüllt ist und die Bedingung und die. Ergo, forget it. Ja? So, und klar, es führt natürlich wieder zu dem Thema Fokus. Ne? Wenn man jetzt alle Sachen auf einmal macht, dann wird ja auch nicht so richtig gut. Aber ich fand das ganz, weil ich eben kurz davor war, nämlich da reinzugehen und es nicht gemacht habe und du das jetzt sagst, wollte ich es nochmal hervorheben, wie schnell wir so denken. Und wenn ich jetzt 10 Minuten nachdenken würde, würde mir was bei mir auch irgendwo auffallen. Würde ich auch irgendwo sagen, ja, das machst du, wenn du dann machst du dies und das. Ja. Und das ist, glaube ich, vor allem, wenn man jetzt das große Ganze betrachtet, Thema berufliche Entscheidung. Ne? Ah, das mache ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahre lang, um dann das zu machen, was ich eigentlich machen will. Boah, ne? Das ist, ja, kann man nur wünschen, dass es irgendwie anders geht. Und anders gehen tut es. Ich finde, du hast es sehr schön und man merkt, du hast nicht das erste Mal darüber geredet. Ne? Du hast es auch schön sortiert, diese Geschichte einmal oder deine Geschichte einmal umrissen. Und was ich bei dir so schön oder woran ich denken muss, ist hier Connecting the Dots von Steve Jobs, ne? Der halt sagt, ja, im Vorhinein, man kann, wenn man nach vorne schaut, kriegt man das nicht zusammen, wie das alles zusammengehört. Aber wenn wir zurückschauen, dann lässt sich sehr klar verbinden, was wir so im Leben gemacht haben. Und ich finde, bei dir ist das so krass, so random in Anführungsstrichen, landest du bei Steuern und Finanzen. Total naheliegend. Was sind die ersten Bücher, die du liest? Ja, weil irgendwie Finanzen. So, damit eröffnest du dir die Faszination und Passion Bücher. Dann irgendwie mit über die DJ-Sache mit Content machen und Social, ist ja auch eigentlich, das heißt aber was völlig anderes, ein völlig anderes Thema. Und wenn man jetzt anguckt, was du machst beruflich, steckt da ja alles drin.
Ja.
Und das ist ja, und ich finde, das ist das Ermutigende, wenn wir so eine Geschichte hören wie von dir, dass wenn uns jemand zuhört und die Person ist gerade am Hadern, dass irgendwas nicht passt oder sie noch nicht so richtig weiß, wohin die Reise gehen soll und ja, irgendwie mache ich gerade das und das, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll und irgendwie mache ich gerade Social Media Videos für Sicherheitsfirmen und für Makler, aber irgendwie fühlt sich das für mich noch nicht rund an. Das ist okay. Mach einfach weiter. Mach weiter und folge deinem Impuls, folge deiner Intuition und dann vertrau, und ich glaube, genauso hatte Steve Jobs in seiner berühmten Rede da gesagt, vertrau in das Schicksal, in Gott, in wen auch immer. Er sagt dann, er nennt so ein paar stellvertretende Begriffe für etwas Höheres, was wir nicht greifen können. dass das dann schon passt, dass das dann schon wird. Ne? Und jetzt bist du ja, du sagst ja selbst, es ist erst der Anfang, aber allein die letzten Jahre, die sind ja phänomenal grundlegend dafür, was aus deinem Leben jetzt noch werden kann. Und das alles lebt davon, dass du die Offenheit hast zu sagen, okay, das ist gerade nicht so gut, ich ändere es. Okay, hiermit weiß ich noch nicht so richtig, was ich machen soll, ich probiere mal noch mal ein bisschen damit aus. Ich finde das schön zu hören, ne? Dass du niemand bist, der sich irgendwie da hinsetzt und sagt, ja, das passt, macht alles keinen Sinn und ist scheiße und ich bin unzufrieden, sondern du machst halt. Und lernst dann halt auch von anderen Dingen. Ich meine, der Input, du hast Podcasts angesprochen, du hast Bücher angesprochen und deswegen die ganz klare, ich meine, gut, wenn uns jemand zuhört, hört die Person offensichtlich Podcasts, aber wie wichtig das sein kann, wie wichtig ein Podcast sein kann, den man hört, ja. Ist ja auch bei dir drin. Du hast die Folge, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, erste Folge von Tobi Joost bei mir, vom Model zum Hacker, Folge 44, Ewigkeiten her. Und dann Folge 174 für alle, die ihre Beziehung beenden wollen. Die Kunst des Neuanfangs. Aber haben wir überhaupt nicht über Beziehungen gesprochen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Nee,
das war aber für mich so dieser Auslöser. So, darum war das ja für mich, glaube ich, auch so wichtig, dass du und Tobi irgendwie so die ersten Jubiläumsgäste sozusagen bei mir sind. Und ja. Im Endeffekt habe ich ja mit dem Podcast angefangen, weil du deinen pausiert hast.
Ach ja, okay.
Ich glaube, darüber spreche ich in Folge 0. So, da sage ich, glaube ich, noch, ich mache das halt, weil es den nicht mehr gibt. So von wegen, ob du überhaupt weißt, wer ich bin und so, keine Ahnung, aber ich mache das jetzt einfach. Dass du jetzt auch weitermachst, ist natürlich auch eine Sache, die mich freut. Vor allem, dass ich jetzt irgendwie so, hat mich heute Morgen so die ganze Zeit beschäftigt. Jetzt bin ich in dem Podcast selbst zu Gast, den ich vor vielen, vielen Jahren gehört habe, der irgendwie was bei mir gemacht hat. So, das ist auch irgendwie, na, so ein bisschen crazy, so richtig einordnen kann ich das noch nicht.
Ja, und das ist das Schöne. Also mich freut das sehr. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das sind so die Dinge, die wir ja nicht mitbekommen als Podcaster. Oder die wir häufig nicht mitbekommen. Weil was weiß ich, was passiert, wenn uns jemand hier zuhört und was weiß ich denn schon? Ich habe ja keine Ahnung, was die Leute machen. Ne? Und ich meine, wie viele Leute melden sich bei einem und schreiben das oder erzählen einem das irgendwann? Das ist ja die Minderheit. Das sind die wenigsten. Ne? Und deswegen ist es so schön, das mal so als kleinen Full-Circle-Moment mitzubekommen, wie was das bewirken kann.
Ja.
Wenn ich auf die Idee komme, ja warte, den Tobi, kennst von früher, der war ja auch Model, lass ihn doch mal einladen ins Interview, was das für eine Macht hat. Und das vergesse, ich kann vielleicht von mir dann reden in dem Fall, das vergesse ich dann auch manchmal, vor allem wenn es schwierig wird. Und wenn es zeitlich eng wird und wenn es viele andere Themen gibt und wenn es viele andere Prioritäten gibt. Und wenn ich das so zuhöre, freue ich mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ein bisschen weinendes Auge auch da drin, weil es 3 Jahre Pause und der Grund war berechtigt. Das ist schon gut. Also mit der Entscheidung bin ich im Reinen, ticken vielleicht zu lang, einfach aufgrund Business und Family Prio. Aber ich habe so schon so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt hast du eigentlich wichtige Jahre verpasst, was so das Podcast-Game angeht. Ne? Und aber gut, wenn ich jetzt von dir lernen möchte, nehme ich das einfach an. So ist es. So ist es und mache einfach weiter, weil ich vertraue dann auf meine Intuition und meine Intuition sagt, hey, mir macht das so viel Freude, ich mache das weiter. Und dann fügt sich das eine zum anderen.
Ist so. Es dauert manchmal vielleicht einfach nur.
Es dauert manchmal, ja. Und gerade dann ist es wichtig, auf wen hört man? Ne? Hört man auf die Leute, die nichts machen und sagen, es macht alles keinen Sinn? Oder hört man auf die Leute, die so ein bisschen Ahnung davon haben, wie das alles funktioniert? Sagen, hey, vielleicht mal auch einen kritischen Impuls geben, aber die dich irgendwie nach vorne stolpern lassen. Das ist das Wichtige.
Das war, glaube ich, auch bei mir, was enorm krass zwischendurch geholfen hat. Ich glaube, den bleibendsten Eindruck hatte ich mal, um auf eine Podcast-Folge zu kommen, die einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Das war auch relativ am Anfang mit Dr. Markus Elsässer, weil ich seine Bücher und seinen Podcast enorm gefeiert habe. Und ich hatte damals das Glück, dass die Technik bei ihm nicht so richtig funktioniert und das Internet und er einfach 20 Minuten mit mir sprechen musste, weil einfach dieser Upload zu lange gedauert hat. Und er hat mir gesagt, er ist sich sicher, wenn ich das durchziehe, wird es klappen. Und wenn man irgendwie von jemandem, den man irgendwie selbst so enorm raufguckt, sowas gesagt bekommt, das hat schon eine ganze Menge bei mir gemacht. Und so, ich glaube, er war auch einer von denen, die ich so eine Zeit lang so als Vorbild hatte, um ja. das mal noch einzuwerfen. Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Fahr ruhig fort.
Ja, hey, alles gut. Das ist ist richtig und ist ein schönes Beispiel. Ne? Das ist so, fallen mir auch mit Situationen ein aus dem eigenen Podcast. Okay. Mit Blick auf die Zeit und nicht mit Blick auf die Freude an diesem Gespräch, aber mit Blick auf die Zeit. Kommen wir zum, und wenn uns danach ist, führen wir irgendwann nochmal ein Gespräch. So einfach ist das, ne? Wir sind ja hier, wir können das ja machen. Komme ich zum Abschluss mit dir, Tobi. Und du kennst das Spiel, du hast es wahrscheinlich schon häufig gehört. Es gibt unterschiedliche Halbsätze. Mal gucken, welche wir so nehmen hier spontan. Du kennst das Spiel. Ich starte, du endest. Ja?
Klar.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn
ich alleine bin.
Ich bin ein Andersmacher, weil
ich Dinge einfach sofort mache.
Wenn ich meinem Leben einen Buchtitel geben müsste, dann würde der lauten.
Oh, da habe ich schon immer ganz oft drüber nachgedacht, was das wäre. Früher wollte ich immer, hatte ich immer so als Idee, so als Aufhänger, wie man sicher ins Bergheim kommt und was noch so im Leben passieren kann. Das war mal eine Zeit lang so ein bisschen mein Titel, weil es ja immer so dieses Mysterium ist, wie kommt man denn jetzt ins Bergheim? Und ich habe das über eine ganz banale Sache geschafft, dass ich irgendwann vordrängeln durfte. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann
wäre nichts anders.
Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe.
Hör auf dein Bauchgefühl.
Wir hören auf unser Bauchgefühl und wir freuen uns, dass uns Menschen hier zugehört haben. Und ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Aaron, dass ich zu Gast sein durfte.